Wo mir die beiden Tauffamilien, Tauffas, zugeschickt haben, habe ich müssen schmunzeln. In beiden Fas geht es um Engel. Und dann habe ich die Lieder bekommen von der Trachtengruppe. Und auch dort ist im einen Lied, wo wir noch hören werden, auch dort kommen Engel vor. Dann habe ich gedacht, ja gut, wenn du alle anderen Beteiligten irgendwie über Engel reden, dann will auch ich über Engel reden. Und darum habe ich gedacht, ich nütze die Gelegenheit und ich predige mal über Engel. Ich habe mich ein bisschen auf einen Streifzug durch die Bibel begeben, um zu schauen, was sagt die Bibel überhaupt über Engel, wo kommen die vor, was machen die, was ist ihre Aufgabe. Und ich will auch mit Ihnen an zwei Orten in der Bibel zu schauen, wo Engel vorkommen und nachher dann auf unseren Predigtext, um ein bisschen herauszufinden, was sind eigentlich Engel genau, was machen die. Und wir gehen ja auf Weihnachten zu und in jedem Haushaltsgeschäft kann man so Engelfiguren kaufen. Habe ich gestern in einem Migros gekauft zum Beispiel, sehr zum Schrecken von meiner Frau. Immer wenn ich Deko einkaufe, ist es falsch. Das ist einfach grundsätzlich, ich habe Dekoverbot. Aber gestern habe ich gedacht, doch, ein herziges Büble, vielleicht 1,5, 2 Jahre alt etwa, Figürli mit Flügeli, goldige Löckli, so kennen wir doch Engel in unserer heutigen Gesellschaft. Ganz herzig, man stellt es auf ein Bücherregal oder auf einen Schreibtisch, irgendwie noch herzig. Oder die Vorstellung vom Schutzengel. Wenn ich im Verkehr unterwegs bin, dann nachher habe ich noch einen Schutzengel, der mich beschützt. Und wenn ein Auto und ich kollidieren auf dem Velo, dann sorgt der Schutzengel dafür, dass ich nur den Arm brich und dass ich nichts an meinem Kopf verletze. Oder so, da schützt mich irgendwie der Schutzengel. Das ist auch noch eine Vorstellung, wo wir haben. Und ich habe mich gefragt, hey, was steht eigentlich in der Bibel über Engel? Was sind so biblische Engel quasi? Und an erster Ort, wo wir gehen wollen, das ist die Offenbarung. Das letzte Buch der Bibel. Es gibt 270 Stellen, wo Engel vorkommen in der Bibel und 65 davon, also ungefähr ein Viertel, sind in der Offenbarung. Das ist das Buch, wo der Johannes, der Autor, eine prophetische Vision hat und sozusagen wie in den Himmel schaut. Er hat wie einen Blick in den Himmel und sieht dort, was im Himmel so läuft, was dort passiert. Und es ist für uns, aber dort kommen eben ganz viele himmlische Wesen vor. Und wenn wir die Offenbarung lesen, dann kommen dort neben Engeln noch ganz andere Wesen vor. Da ist die Rede von Mischwesen, eine Mischung aus verschiedenen Tieren. Und die haben 6 Flügel und sind überall am Körper mit Augen bedeckt. Eine furchteinflößende Vorstellung. Da ist auch die Rede von 24 Thronen, wo sind, wo 24 Älteste, 24 Könige drauf sitzen. Und die 24 Könige, die werden dort nicht etwa angebetet oder die regieren dort nicht drauf, sondern es steht, sie nehmen ihre Krone und sie werfen sie vor Gott am Boden. Und sie gehen auf die Knie und beten Gott an. Also die machen dort nichts anderes, als Gott anbeten. Und auch die Mischwesen mit den Flügeln und den Augen, auch die haben eine Aufgabe im Himmel, nämlich Gott anzubeten. Und dann ist die Rede eben auch von Engeln. Und es heisst wörtlich in der Offenbarung, dass es 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000 Engel sind, die dort Gott arbeiten. Und das ist nicht eine Rechenaufgabe, dass wir hier ausrechnen müssen, wie viele Engel sind jetzt wirklich im Himmel. Ich glaube, das ist nicht der Sinn dieser Aussage, sondern es sind einfach extrem viele, unzählbar viele Engel, die im Himmel sind und Gott arbeiten, die sagen, Gott, du bist würdig. Und sie beten Jesus an und sagen, würdig ist das Lamm, würdig ist Jesus, der geschlachtet ist. Zu empfangen Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke, Ehre und Ruhm und Lobpreis. Also im Himmel ist eine unglaubliche Vorstellung. Jesus ist dort in der Mitte und alle Aufmerksamkeit ist auf Jesus ausgerichtet. Und alle himmlischen Wesen, die uns so fremd sind, die Ältesten und die Tiere und alle Engel, die beten Jesus an und die sagen ihm, du bist würdig, du bist König. Und sie empfangen von der Schönheit und der Herrlichkeit von Jesus Sättigung von ihrer Seele. Und sie empfangen die Schönheit, füllt sie auf. Und es wird ihnen nie langweilig, weil sie sehen immer etwas Neues von Jesus, immer eine neue Facette von diesem gekreuzigten Gott. Was für ein Szenario. Wenn wir Lieder singen zu Gott, dann tun wir eigentlich einstimmen in den himmlischen Ruf, in den himmlischen Lobpreis. Dann tun wir zusammen mit allen Engeln und den himmlischen Wesen unsere Aufmerksamkeit und Lobpreis auf Jesus richten. Im Himmel ist endlos anders vor. Manchmal denken wir, das ist ein ruhiger Ort, ein friedlicher Ort, ein gemütlicher Ort. Manchmal stellen wir uns den Himmel wie ein Rentnerparadies auf Wolken vor. Den Tag durch kann man dort Golf spielen. Jeder Schlag klingt genau so, wie man das will. Dann zu oben sitzt man an der Bar und trinkt einen Cocktail und es läuft gute Musik. Es ist alles so ganz ruhig und besinnlich und friedlich. Man spielt ab und zu noch ein bisschen Bridge. Aber der Himmel, wenn wir in der Bibel lesen, das ist ein Ort der Energie. Der pulsiert mit Leben. Der ist im besten Sinn chaotisch. Dort gibt es Wesen und Musik und Lärm und alles ist auf den Jesus ausgerichtet. Und der ganze Himmel ist erfüllt von der Schönheit und der Herrlichkeit von Jesus. Und das ist sozusagen der Ort, wo die Engel mal primär sind. Wenn wir an Engel denken, dann sind die in der Gegenwart von Jesus und beten ihn an und sind erfüllt von seiner Schönheit. Das ist der Ort, sozusagen der Alltag, kann man vielleicht sagen, von Engeln, so wird das in der Bibel beschrieben. Ein weiterer Ort in der Bibel, wo ganz viele Engel auftauchen, ist rund ums Leben von Jesus. Vor allem bei der Geburt von Jesus und bei der Auferstehung von Jesus. In unserem Predigttext wird die Geburt von Johannes dem Täufer angekündigt, ein halbes Jahr bevor Jesus auf die Welt gekommen ist. Aber auch Maria wird die Geburt von Jesus durch einen Engel angekündigt. Der Josef, der Adoptivvater von Jesus, wenn man so will, hat mehrere Engelsbegegnungen. Der Engel sagt ihm, dass er bei der Maria bleiben soll und sich nicht trennen von ihr. Der Engel sagt ihm, dass er auf Ägypten flüchten soll, weil der Herodes Jesus umbringen will. Der Engel sagt ihm auch, wenn es wieder Zeit ist, zum Zurückkommen nach Israel. Also der Josef hat eigentlich viele, viele Engelsbegegnungen und ist das gewöhnt oder das ist ein normaler Teil von seinem Alltag, dass er so viele Engelsbegegnungen hat. Finde ich spannend. Und dann auch bei der Auferstehung von Jesus kommen ganz viele Engel vor. Zum Beispiel den Frauen am Grab sind zwei Engel, die ihnen sagen, Jesus ist auferstanden. Ihr müsst den Lebendigen nicht mehr bei den Toten suchen. Oder wenn die Jünger sehen, wie Jesus in den Himmel auffährt, kommen ihnen auch zwei Engel entgegen und sagen ihnen, Jesus ist mein Vater, jetzt liegt es an euch, dass ihr das Evangelium verkündet. Also wir sehen, bei der Geburt und der Auferstehung von Jesus kommen auch ganz viele Engel vor. Und die haben immer einen Auftrag. Die müssen entweder eine Nachricht überbringen, zum Beispiel die Ankündigung von der Geburt, oder die Stärkung von Jesus im Garten Gethsemane. Also sie haben entweder eine Nachricht zum Überbringen oder einen Auftrag zum Ausführen. Und sie sind von Gott Gesendete. Engel, Angelos, das Wort, das wissen vielleicht ein paar hier, bedeutet ja wörtlich übersetzt Bote. Also der Name Engel heisst ja ein Bote sein, ein Gesendete sein. Darum, sie sind gesendet von Gott und sie stellen sicher, dass Gottes Wille auf der Welt passiert. Sie stellen sicher, dass sein Heilsplan in Erfüllung geht. Das heisst, das ist sozusagen ihre zweite Aufgabe. Neben dem, dass sie in der Gegenwart von Gott sind, sie führen Auftrag von Gott aus und überbringen seine Nachrichten. Kommen wir zu unserer Geschichte, zum Engel Gabriel, der Zacharias begegnet. Das Ehepaar, der Zacharias und Elisabeth, leben vor 2000 Jahren, 6 Monate vor der Geburt, oder 6 Monate vor der Empfängnis, sozusagen, so muss man sagen, von Jesus spielt die Geschichte. Damals, wenn man kinderlos war, war das eine grosse Schande. Es war ein sozialer Makel. Es war das Zeichen, dass Gott einem aus seinem Volk ausschließt, weil der eigene Name nicht mehr weitergeht. Es war also eine ganz schlimme Sache für den Zacharias und Elisabeth. Und der Zacharias war ja Priester. Das heisst, er als Priester muss mit dieser Schande leben. Und dann hat er wieder Priesterdienst und ist im Tempel und dort begegnet ihm jetzt der Engel und sagt, fürcht dich nicht. Das allererste, was der Engel sagt, ist, fürcht dich nicht. Weil Zacharias, wie ganz viele andere Leute in der Bibel, die Engel begegnen, hat Schiss gehabt, hat Angst gehabt, hat Furcht gehabt vor dem Engel. Also, wenn er so einen Engel gesehen wäre, hat Zacharias ja kaum Furcht gehabt. Dann hat er gesagt, herzig, kannst du mir noch etwas auf der Harfe bitte vorspielen? Der Engel, der muss eine furchteinflößende, eine starke, machtvolle Erscheinung sein, sodass Zacharias sich gefürchtet hat. Fürchte dich nicht, sagt der Engel. Und dann redet er weiter und er erzählt ihm, dass er einen Sohn kriegen wird, dass seine Frau schwanger werden wird, dass der Johannes der Täufer mit dem Heiligen Geist wird erfüllt werden und ganz viele grosse Sachen für Gott wird machen. Eigentlich all das, was sich der Zacharias erhofft und erwünscht hat, geht in Erfüllung. Er wird gebraucht von Gott. Er bekommt einen Sohn und der Sohn wird sogar noch von Gott gebraucht werden, um grosse Sachen zu machen. Also eigentlich eine Freudensnachricht für den Zacharias. Lobgesang ausbricht, stellt er nochmal eine Frage. Und er sagt, aber warte schnell. Wie kann das gehen? Wie soll ich das überhaupt mir vorstellen? Ich bin schon alt und meine Frau ist auch schon alt. Schon lange weiter wird Wechseljahr. Das geht doch nicht. Das ist doch gar nicht möglich. Aber es ist wie beim Abraham, wo auch Sarah, die Unfruchtbare, schwanger wird. 6 Monate später wird Maria, die Jungfrau, schwanger. Ich weiß nicht warum, aber Gott hat irgendwie ein Flair dafür, mit unqualifizierten Menschen grosse Sachen zu machen. Limitationen, die sind für Gott nicht ein Hindernis, sondern ein Anziehungspunkt, dass er sagt, perfekt. Die Unfruchtbare soll schwanger werden, die Jungfrau soll schwanger werden. Dort, wo es nicht möglich ist, dort liebt es Gott, reinzuwirken. Ich weiß nicht, warum, er könnte es ja auch anders machen, aber Gott macht das gern. Und so ist das für uns doch auch eine Ermutigung. Meine Limitationen sind nicht ein Hindernis für Gott, sondern eine Einladung für Gott, dort ihn trotzdem mitzubrauchen und wirken zu lassen. Das ist gute News für uns alle, dass gerade die Unqualifizierten von Gott brauchbar sind. Und der Zacharias fragt also, und ich bin so froh, dass er fragt, wie soll das gehen, weil durch das tut der Engel ein bisschen mehr teilen. Und der Engel sagt, okay, Zacharias, lass mal zu, ich bin der Gabriel, der vor Gott steht. Und ich bin gesendet worden, um mit dir zu reden und dir die gute Botschaft zu überbringen. Er steht vor Gott, er bekommt von Gott einen Auftrag. Und jetzt sollst du stumm sein und nicht mehr reden können, bis zu dem Tag, wo das passiert, weil du meinen Wort nicht geglaubt hast, wo in Erfüllung werden geht zu ihrer Zeit. Also, er sagt, er ist in der Gegenwart von Gott und ist ausgesendet worden. Und weil der Zacharias gefragt hat, wird er stumm sein, weil er nicht geglaubt hat, wird er stumm sein, bis dass sein Sohn geboren ist. Weil er eine Frage gestellt hat. Das ist schon noch verrückt. Ist das nicht ein bisschen hart, nicht ein bisschen krass? Ich meine, eine Frage stellen, das dürfen wir doch. Es gibt keine dummen Fragen. Aber der Engel sagt hier, du wirst 9 Monate nicht mehr reden können, weil du zweifelt hast, weil du nicht geglaubt hast. Und du wirst die Zweifel nicht mehr äußern, bis das Verheißung in Erfüllung getreten ist. Gabriel ist übrigens neben Michael der einzige Engelname, den wir kennen in der Bibel. Es gibt ja Leute, die wollen so Engel, wollen fast schon Engelshierarchien und so aufstellen. Und das ist auch nicht biblisch. Es gibt wie 2 Seiten, wo man fehlen kann. Man kann Engel zu herzig und unbedeutend machen und man kann Engel zu gross machen und zu wichtig machen. Aber biblisch gesehen sind Engel immer Gott unterstellt und Gott tut den Engel Auftrag erteilen, nicht mehr. Etwas, was Gabriel sagt, das bewegt mich aber fest. Er sagt, ich bin gesendet worden, um euch die Erfüllung von euren Gebet anzukündigen. Was Elisabeth und du, Zacharias, betet haben, das kommt jetzt in Erfüllung und darum bin ich ausgesendet worden. Das Gebet von diesen beiden hat das Herz von Gott bewegt. Und wenn das Herz von Gott bewegt wird, dann bewegt sich auch sein Arm. Und wenn sein Arm bewegt wird, dann gibt das Veränderung bei uns auf der Welt. Dann passiert etwas. Und wenn unsere Gebete können das Herz von Gott bewegen, wenn unsere Gebete können Gott zur Handlung bringen, zur Handlung einladen, dann verändert sich etwas auf unserer Welt. Und das finde ich so eine krasse Aussage, dass der Gabriel sagt, ihr habt gebetet und Gott hat gehört und hat mich gesendet, weil was ihr gebetet habt, wird in Erfüllung gehen. Engel sind mächtige, starke Wesen, die direkt Gott unterstellt sind und die seine Aufträge ausführen. Was wir in der Bibel über Engel lesen, ist manchmal vielleicht ein bisschen gefürchtig. Es macht mir ein bisschen Angst. Ich finde es furchteinflößend. Und darum verstand ich eigentlich, dass wir Engel zähmt haben. Dass wir aus Engeli gemacht haben. Aus furchteinflößenden Wesen, herzige, niedliche Engeli. Das kann ich gut auf meinen Schreibtisch stellen. Das kann ich gut auf mein Regal stellen. Da hänge ich sogar an meinen Weihnachtsbaum, wenn es meine Frau nicht verbieten würde. Und ich habe mich gefragt, wenn wir Engel zähmt haben, weil es angenehmer ist für uns, was haben wir sonst noch zähmt? Wo habe ich andere Bereiche von meinem Glauben zähmt? Wo habe ich Gott zähmt in meiner Vorstellung? Wo habe ich gelesen, was über Gott steht in der Bibel und habe gedacht, oh, das ist ein bisschen unangenehm. Der hat einen Anspruch auf mein Leben, der will etwas von mir. Das würde etwas bedeuten für mich. Und ich habe Gott verändert, sodass er meinen Vorstellungen entspricht. Ich nicht mehr kritisieren, sodass er nicht mehr in mein Leben hineinreden darf. Sodass er nicht mehr den Finger drauf legt und sagt, Basi, schau, dort und dort musst du etwas anpacken, das ist nicht gut. Wo habe ich den Gott von der Bibel genommen und zum Gott von Basil gemacht? Weil der viel, viel bequemer ist für mich. Weil das für mich angenehmer ist, weil ich mich nicht verändern lassen. Und in dieser Vorbereitung für die Predigt ist mir das wieder wichtig geworden. Hey, ich will nicht mir Engel oder Gott oder irgendetwas sonst vom Glauben nach meinen Vorstellungen bauen. Sondern ich will wieder zurückgehen und wieder fragen, was steht denn wirklich in der Bibel? Was steht denn dort wirklich drinnen? Und wo muss ich mein Glauben, meine Vorstellungen wieder dem Gott von der Bibel anpassen? Wo muss ich wieder mich korrigieren lassen, in meinem Verhalten und in meinem Denken vom Gott von der Bibel? Ich kann schon mit dem Gott von meiner Vorstellung leben, aber der Gott ist kraftlos. Der Gott von der Vorstellung von Basil, der kann mir nicht helfen. Der kann mich nicht verändern. Der kann mein Umfeld nicht segnen. Es ist angenehm, mit ihm zu leben, aber er ist auch kraftlos. Er schafft keinen Unterschied. Wenn ich wirklich will, einen Unterschied sehen in meinem Leben, in dieser Welt, dann nützt der Gott von meiner Vorstellung mir nichts. Dann muss ich mit dem Gott von der Bibel, mit dem realen Gott, mit dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, leben. Und seine Verheißungen, die bringt er zur Vollendung. Seine Versprechen, die löst er ein. Der Gott von meiner Vorstellung macht mir viele Versprechen, aber keine einzige löst er ein. Der Gott von der Bibel, der löst seine Versprechen ein. Aber ich muss mit ihm unterwegs sein. Und ich muss mich von ihm auch ins Leben reden lassen und korrigieren lassen. So wünsche ich mir, dass wir unsere Vorstellung über Engel, unsere Vorstellung über Gott, unsere Vorstellung über uns selber und unsere Welt uns immer wieder von der Bibel her korrigieren lassen und uns immer wieder ausrichten am Gott von der Bibel. Dass wir den Mut haben, Fragen zu stellen und dass wir Gott Erlaubnis geben, um uns zu korrigieren, uns wieder von einer falschen Fährte wegzulocken auf seinen Weg. Amen.